Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
Die Todesangst ist unsere bestimmende Angst. Wir werden deshalb niemals komplett angstfrei sein. Niemand von uns. Aber wir können versuchen, die Angst zu verstehen, sie zu unserem Vorteil nutzen und genau dadurch glücklich sein. Wie es funktioniert, verrät uns eine, die es wissen muss. Herzlich willkommen, Dr. Constanze Dennig, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie.
Ja, grüß Gott.
Frau Doktor, was
ist... Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, und ich freue mich erst auf Sie, denn das ist ein mega interessantes Thema, Angst. Was ist Angst?
Angst ist eigentlich eine chemische Reaktion unseres Gehirns auf einen Reiz, der überlebensnotwendig ist. Alle Säugetiere empfinden Angst. Allerdings, was der Unterschied eines normalen Säugetiers zum Menschen ist, ist, dass der Mensch sich vorstellen kann, was in Zukunft als Katastrophe auf ihn zukommt, kommt. Das kann ein anderes Säugetier nicht. Die Maus fürchtet sich, wenn die Katze vor ihr steht. Aber die Maus denkt sich nicht aus, was wird passieren, wenn ich da jetzt im Zimmer 5 Meter weiterlaufe, könnte da vielleicht eine Katze auf mich
Deshalb
warten.
Deshalb haben Mäuse auch keine Versicherungen, ne?
Genau. Und das ist der Unterschied. Und das ist das, warum uns die Angst immer begleitet. Mhm. Und warum aber die Angst auch ein Motor und eine Triebfeder der Zivilisation ist. Ohne Angst würden wir noch alle in der Höhle sitzen. Wir haben uns die sämtliche Entwicklungen beruhen darauf, sich Strategien auszudenken, wie ich Angst vermeide.
Aus welchem Grund kommt der Religion beim Thema Angst eine so große Bedeutung zu?
Religion ist auch ein Versuch, mit der Todesangst zum Beispiel fertig zu werden. In dem Augenblick, wo mir jemand verspricht und ich daran glaube, dass es noch etwas gibt, nachdem ich verstorben bin, reduziert das meine Angst vor dem Sterben. Mhm. Und Religion entlastet auch. Religionen haben Strukturen. Religionen versprechen, dass sie etwas wissen, dass ich Kontrolle abgeben kann. Ich kann die Kontrolle meines Lebens an jemand anderen delegieren. Ja, ob das jetzt eine Schuldfrage ist, wo ich dann beichten gehe und der Beichtvater entlastet mich und sagt, wenn du das machst, ist alles wieder gut. Oder indem sie strikte Regeln vorgibt. Die 10 Gebote sind nichts anderes als der Versuch, mit Angst fertig zu werden, um das soziale Leben friedlich zu gestalten.
Sehr das ist vernünftig. Aber spannend, so habe ich mir das noch nie überlegt.
Aha. Ja, es ist aber vernünftig. Es ist vernünftig, eine Regel einzuführen, du sollst den anderen nicht umbringen, du sollst nicht töten, du sollst nicht und so weiter und so fort. Weil das Zusammenleben regelt und damit wiederum angstfreier macht. Mhm. Wenn ich keine Angst haben oder weniger Angst haben muss, dass jemand mir mein Hab und Gut wegnimmt, ist es schon mal wieder sehr angstreduzierend. Dazu brauche ich aber mittels der Religion jemand, der das beaufsichtigt. Und das wird in Religionen an ein höheres Wesen delegiert.
Da fällt mir also jetzt ad hoc natürlich auch Corona ein, unsere Todesangst. Und ja. All die vermeintlichen Experten und die Impfung als die eine Lösung.
Ja, dass in dieser Situation, also wir haben so eine Epidemie ja noch nie durchgemacht. Früher wurde die Kontrolle über Epidemien ja auch delegiert. Also die wurde delegiert an den lieben Gott, also im Westen, in den christlichen Religionen. Ja. Und wir brauchen immer jemand, der uns Kontrolle abnimmt. Ja, oder wir versuchen, jemanden zu finden, der uns Kontrolle abnimmt. Und das war halt im Fall von Corona die Experten, beziehungsweise die Hoffnung auf eine Impfung, die Hoffnung auf ein Medikament. Das ist aber auch legitim.
Absolut.
Und es hat ja auch funktioniert.
Ich frage mich nur, aus welchem Grund haben wir so wenig Vertrauen in uns selbst, in unseren Hausverstand, unser Bauchgefühl, aus welchem Grund lassen wir uns so leicht verunsichern? Weil eigentlich, außer mir zum Beispiel, kennt mir niemand so gut wie ich selbst. Verstehen Sie, was ich meine?
Naja, ja, also in Bezug auf Krankheiten würde ich auf das Bauchgefühl jetzt
Ja.
nicht so vertrauen. Das eigene. Also
Aber
wenn
so
wir über
generell in
Krankheiten
unserer
sprechen.
Gesellschaft, die ganzen Ängste, das meine ich.
Naja, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass uns der Staat immer vermittelt, dass er für uns sorgen wird. Ja? Es ist schon so, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen die Verantwortung oder wo den Menschen eingeredet wird, dass sie Verantwortung delegieren können. Ja? Und dass der Staat für sie Verantwortung übernimmt. Ja? Je länger das andauert und je besser es funktioniert, weil es funktioniert ja eigentlich hervorragend, unser ganzes Sozialsystem, also auch
Du
wenn
meinst
jetzt
der
immer nur
Besten,
gejammert wird,
ja.
funktioniert hervorragend. Je länger das so funktioniert, desto mehr werden die Menschen entwöhnt, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel die Inflation beobachtet, ja, es ist bisher noch keiner auf die Idee gekommen zu sagen, wir werfen ein Drittel der Lebensmittel weg, ja, also 30% der Lebensmittel weg, ja. Die Inflation beträgt 10 oder 15%. Ich glaube, es wäre schon viel geholfen, wenn wir die mit Lebensmitteln, zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, besser umgehen würden. Ja, damit würde ich die Verantwortung wieder zurück an den Einzelnen geben. Das ist etwas, was mir momentan schon sehr abgeht. Den Menschen zu vermitteln, ihr seid tüchtig, ihr könnt mit Problemen umgehen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, nicht so zu fürchten, dass ihr mit diesen ganzen Problemen nicht fertig werdet. Das ist aber, scheint mir, momentan nicht erwünscht.
Ich wollte genau dasselbe sagen. Ja. Konstanze
ja.
Dennig, woher kommt aber jetzt auch diese Sache mit der Todesangst als Urangst? Was ist das? Wofür fürchten wir uns da ganz genau?
Na, Todesangst ist, wir verlieren, die schlimmste Angst ist, sich selber zu verlieren.
Was heißt das?
Als Person, ja? Also, ich vergleiche, man kann das mit jemand, der schizophren ist, vergleichen. Der sich nicht mehr auf sich, sein eigenes Selbst verlassen kann, ja? Und bei der Todesangst ist es so, dass wir uns ja nicht vorstellen können, was das bedeutet, wenn wir nicht mehr sind. Wenn es das Ich nicht mehr gibt. Das ist unvorstellbar.
Das Ungewisse auch dann, ne? Das gehört dann auch dazu.
Ja, ungewiss ist es sowieso, aber dass es das nicht mehr gibt.
Ja.
Ja, weil das ist, es gibt keine größere Vernichtung, als das Ich zu verlieren. Das, die Vorstellung, die ich von mir habe, meine Existenz, dass ich in der Realität vorhanden bin. Und das ist auch das, was die Todesangst ausmacht.
Boah, ist das interessant. Die Angst an sich will uns ja grundsätzlich beschützen. Wie wir damit umgehen, ist anerzogen, meinen Sie? Inwiefern?
Es ist sicher so, dass Kinder von sehr ängstlichen Eltern auch ängstlich werden oder ängstlicher sind als jemand, der woanders aufwächst. Ein Teil davon ist anerzogen und der andere Teil ist aber genetisch.
Das habe ich gelesen, ja.
Ja, ja. Genetisch oder epigenetisch.
Okay.
Wenn Generationen stark oder wenn die Generation vorher stark traumatisiert ist, gibt sie das an die nächste Generation weiter. Ja? Der Umgang mit diesen Trauma-Erlebnissen ist wiederum auch von der Erziehung beeinflusst. Ob ich mich in die Fantasie, dass Katastrophen eintreten werden, hineinwerfe oder ich erziehungsmäßig Handwerkzeug mitbekommen habe, das mir sagt, was kann ich dagegen tun?
Also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern mich nach
Ja,
dem
und vor
kurzen
allem
Starre dem Ganzen zu stellen, meinen Sie
ja.
das
Und
so?
vor allem zu überprüfen, ist diese Angst real oder ist sie fiktiv? Ist es eine
Okay.
Katastrophe, die ich mir vorstelle, die fiktiv eintreten könnte, oder ist es eine Vorstellung, die real geschehen kann? Ja? Also Beispiel, es ist real, also jetzt ein ganz banales
Bitte
Beispiel, es
gerne,
ist real,
natürlich,
dass ich,
ja.
wenn ich zu einer Prüfung gehe am nächsten Tag, dass ich mich davor fürchte. Das ist eine reale Angst. Kann durchfallen. Ja. Und ich kann Strategien entwickeln, was ich dagegen tun könnte. Ja. Eine fiktive Angst wiederum wäre, wenn ich Angst habe, dass ich bei der Haustür rausgehe und es fällt mir wirklich, wirklich, also
Der
das
Stein am
banale
Kopf
Beispiel,
oder der
der
Ziegel.
Stein, der Ziegel auf den Kopf. Ja. Das ist wirklich eine fiktive Angst. Genauso wie es ist eine berechtigte, reale Angst, wenn ich eine Mammographie habe, wo man einen Knoten sieht, ist es eine reale Angst, dass ich mich vor einem Brustkrebs fürchte. Ja? Es ist aber eine sehr fiktive Angst, wenn ich in der Früh aufstehe und ich fürchte mich ständig davor, Brustkrebs zu haben. Das ist eine fiktive Angst. Und es ist schon angstreduzierend, einmal zu überprüfen, wie real sind die Gründe für meine Ängste.
Aus welchem Grund lieben wir die fiktive Angst? So habe ich das Gefühl. Ich meine, Horrorfilme, aus welchem Grund schauen wir uns sowas an freiwillig?
Es gibt ja Angst, Lust.
Ja.
Und alle Horrorfilme fallen unter diese Bezeichnung Angst, Lust. Das heißt, ich fürchte mich, aber wenn die Angst dann vorbei ist, werde ich belohnt. Und
Womit?
in den mit Glückshormonen. Also auch wenn ich jetzt eine Angst habe und sie geht vorbei, weil ich das Problem gelöst habe, ja, werde ich mit Glückshormonen belohnt. Und bei den Horrorfilmen ist es so, die ja doch immer gut ausgehen, ja, oder gut ausgehen sollen, weil das wird ja schon so, wird ja auch so gefilmt, dass es so passiert. Der Brave siegt
Ja,
dann,
das
ja,
ist
und
Horrorfilme
besiegt die
machen
Welt
glücklich.
und wenn sie einen guten Ausgang haben, sicher.
Spannend. Frau Doktor, worin liegt jetzt der Unterschied zwischen Angst und Panik? Bindestrich
Naja,
Panikmache.
es ist Panik, ist mit starken körperlichen Erscheinungen gekoppelt. Also wenn es eine
Okay.
pathologische Angst ist mit Panikattacken, ist sie mit einer starken körperlichen Reaktion gekoppelt. Der Herzschlag steigt, die Atemfrequenz steigt, es kommt zum Zittern, zum Schwitzen. Das heißt, das vegetative Nervensystem flippt aus,
Ja.
also flapsig formuliert.
Ja, klar.
Und die Folge davon ist, dass ich bei Panikattacken glaube, dass ich sterben muss. Ja? Und ich kann das aber nicht mehr kontrollieren. Das Frontalhirn, das normalerweise die Kontrolle über Ängste versucht zu bekommen, schafft das nicht mehr. Also wir haben keine verstandesmäßige Kontrolle mehr über diese Ängste. Und das sind pathologische Ängste. Wieder im Unterschied zu welchen, die real sind, die ich auch mit der Aktion des Frontalhirns bekämpfen kann. Beispiel, ich höre in der Nacht ein Geräusch und glaube, es ist ein Einbrecher. Könnte ein Einbrecher sein. Wenn ich jetzt, das ist eine Möglichkeit, diese Angst zu bekämpfen, indem ich mich einfach darüber informiere, ist da jetzt wirklich ein Einbrecher oder nicht? Ja, ob es jetzt vernünftig ist oder nicht, aber es ist eine Art der Kontrolle. Und jede Art der Kontrolle reduziert Angst. Sobald ich das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle
Okay.
über ein Problem, wird die Angst reduziert.
Okay. Corona, Krieg, Teuerung, multiple Krisen sind real. Wie wir damit umgehen, ist anerzogen. Das heißt, es muss auch ein Umerziehen möglich sein. Willkommen Angst, heißt Ihr neues Buch, Constanze Dennick. Was war der Auslöser dafür?
Der Auslöser. Also ich habe das geschrieben während der Corona-Zeit. Ja? Ich habe ja bis jetzt kein Sachbuch geschrieben, sondern immer nur Belletristik. Der Auslöser war, ich habe mich so geärgert, dass in der Presse und in allen sozialen Medien immer den Leuten impliziert wurde, jetzt gehen wir alle unter. Ja? Wir werden alle, die Epidemie wird alle hinwegraffen und wir werden nicht damit fertig werden. Und das hat mich so geärgert, dass ich mich einmal versucht habe, ich bin ja als Psychiater ständig mit Angststörungen beschäftigt, das ist ja mein tägliches Brot, und ich habe mal versucht, darüber zu reflektieren, über die Nützlichkeit von Angst. Und im Rahmen dessen habe ich mich dann entschlossen, ein Buch zu schreiben, mehr oder weniger über die Nützlichkeit von Angst. Warum Angst unser Leben positiv beeinflusst und dass wir ohne Angst gar nicht existieren würden, jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie unsere Zivilisationen laufen.
Und ich danke Ihnen für dieses Buch. Es ist unfassbar spannend. Es hilft
Dankeschön.
auch zu verstehen, weil das einfach ein allgegenwärtiges Thema ist. Ängste sollten immer vom Verstand überprüft werden, ob sie berechtigt sind. Über Angst zu reden ist aber nicht dasselbe, oder?
Es
Weil ich
ist
habe das
so.
Gefühl, die Leute sprechen schon viel offener über Angst und ihre Ängste. Aber das ist nicht dasselbe.
Ich würde sagen, man soll auf jeden Fall über Angst sprechen. Nur es ist ein großer Unterschied, ob ich mich jetzt sozusagen in der Angst suhle. Ich spreche über Angst und suhle mich in der Angst. Oder ob ich mit jemandem darüber spreche und versuche, durch die äußerliche Sicht eine Kontrolle über die Angst zu bekommen. Denn Angst kann auch reduziert werden, indem man es auf ein Niveau stellt, wenn die Angst überwältigend ist und es erklärt mir jemand anderer und sagt, du, jetzt schau mal, du kannst das machen, du kannst das
Das
machen.
heißt, relativieren ist das
Genau.
Stichwort.
Und eine objektive, nicht die subjektive persönliche Ansicht, sondern die objektive Ansicht vielleicht von jemand Außenstehenden. Ja? Und das würde uns jetzt, was Außenstehende betrifft, von den sozialen Medien und auch von Zeitungen, Fernsehen etc. sehr gut tun, einmal das alles ein bisschen zu relativieren für die Menschen. Ja? Es hat noch nie ein Zeitalter gegeben, wo es allen so gut gegangen ist,
Meine Rede,
ja,
ja.
wo man sich so wenig vor Krankheiten fürchten musste, ja, wo jeder genug, auch übrigens auf der ganzen Welt, hat es noch nie so wenige Menschen gegeben, die verhungert sind, obwohl wir so viele sind, wie wir noch nie waren, ja. Das heißt, eigentlich hätte der gegenteilige Effekt eintreten müssen, dass es zu einer Angstreduzierung kommt in der Gesellschaft. Das ist aber nicht passiert.
Viele Langzeitstudien kommen ja alle zu der zentralen Aussage, und Sie haben es auch bereits bestätigt, dass es sich bereits im Babyalter entscheidet, ob man grundsätzlich ängstlich oder weniger ängstlich ist. Da habe ich mir dann auch noch meine Gedanken gemacht. Das heißt, die Schwangerschaft, wie die Mutter während der Schwangerschaft drauf ist, wie stressig, hat das einen sehr großen Einfluss oder sind es die Generationen davor? Stichwort Cortisol auch, ne?
Ja, das ist beides. Also das ist erstens einmal die epigenetische Konstellation und zweitens natürlich sehr stressige Schwangerschaften. Der Säugling kriegt ja die ganzen Stresshormone
Stresshormone,
mit
ja.
oder der Embryo. Und dass er dann natürlich mehr prädestiniert ist, ängstlicher zu sein als ein Kind, das in absoluter, wo die Mutter Stress, ja. Sagen wir mal, weniger Stress ausgesetzt ist. Stressfrei wird eine Schwangerschaft nie sein. Es gibt immer Ängste, ob alles in Ordnung ist. Und je mehr Kontrolle ist, so wie jetzt, desto größer sind die Ängste. Aber wie gesagt, natürlich hat das einen Einfluss. Denn die mütterlichen Stresshormone wirken sich auf den Embryo und den Säugling aus. Im Nachhinein ist es dann auch so, aber es ist wirklich schwer zu sagen, was ist das Huhn und was ist das Ei. Ja, wir wissen
Natürlich.
nicht, ist es die genetische Konstellation oder ist es und auch die Erziehung oder ist es nur die genetische Konstellation?
Es wird
Das
wie
werden wir nie.
überall das große Ganze sein. Die, auf die Mischung kommt es an, ne? Auf die
Ganz
Balance.
sicher,
Ja.
ja.
Sie sagen zum einen, sprechen zum einen über das Thema Angst relativieren und dann sind Sie aber auch noch eine Verfechterin des Nichtgrübelns. Inwiefern?
Ja, also ich bin in der Beziehung, das Verdrängen ist ein Segen für den Menschen. Ja?
Okay, das habe ich so auch noch nie
Ja?
gehört.
Ja.
Und dann noch von einer
Denn,
Psychiaterin.
ja, also ich bin eine Anhängerin des Verdrängens. Ohne Verdrängen würden wir gar nicht existieren. Weil wir könnten mit keinem einzigen Trauma unseres Lebens, und sei es noch so banal, fertig werden. Ja? Wir würden alles mitschleppen. Jedes negative Ereignis würden wir, Erlebnis, Ereignis würden wir mitschleppen.
Das heißt, Menschen, die an ihre Kindheit kaum Erinnerungen haben, bravo.
Die positiven Erinnerungen dürfen Sie ruhig haben.
Ja.
Ja, aber es muss nicht so sein, dass negative Erinnerungen immer wieder aufgewärmt werden und immer wieder aufgewärmt werden. Denn auch die Überwindung ist ein aktiver Vorgang des Gehirns, der sich auf die Resilienz positiv auswirkt. Also wenn ich in der Lage bin, schlechte Dinge zu vergessen, dann bin ich in der Lage, auch wieder positive Dinge anzunehmen.
Das ist ja unglaublich spannend. Vom Nutzen der Furcht schreiben Sie in Ihrem neuen Buch, wie sich Angst in Glück umwandeln lässt. So gesehen, und wenn man es kann, ich nehme mal an, das kann man auch üben, könnte man fast Lust auf Angst bekommen, süchtig werden, oder? Gibt's das? Mir fallen da die Extremsportler ein.
Ja, also es ist ja, ich glaube, sie sind nicht süchtig auf die Angst, sondern sie sind auf die
Auf die Glückshormone dann.
Überwindung von Angst macht glücklich.
Ja.
Ja, und darauf sind sie süchtig. Sie sind süchtig auf die Glückshormone, die ihnen die Überwindung von Angst beschert.
Was ist denn überhaupt Glück? Was verstehen Sie unter Glück?
Glück ist ebenfalls eine Ausschüttung von Neurotransmittern im Gehirn. Das ist, wir sind, unser Gehirn ist ein Organ und funktioniert wie jede andere Drüse im Körper. Und um Verhalten zu bestärken, schüttet dieses Organ Neurotransmitter aus, die ein Glücksgefühl vermitteln. Denn das Gehirn möchte, dass immer wieder diese Aktion stattfindet, die dieses Glücksgefühl vorher ausgelöst hat. Das ist auch die Sucht von Extremsportlern, die dann ohne Rücksicht darauf, dass sie, die wissen ja vom Verstand, dass sie daran sterben könnten. Ob das jetzt Freerider sind
Ja,
oder
eben.
ja, verrückt.
Bei crazy.
Aber
Ja.
dieses Gefühl danach, nachdem sie das geschafft haben, dieses Gefühl ist so
Überwältigend.
glücksvermittelnd, dass sie es immer wieder haben wollen.
Was macht denn Sie glücklich?
Mich macht Glück. Also früher bin ich bin früher Marathon gelaufen. Ich kann nur sagen, wenn man ins Ziel kommt, kriegt man genau das vom Gehirn geschenkt. Diese Glückshormone. Ja? Mich macht jetzt glücklich, wenn alle meine Familienmitglieder gesund sind und zufrieden. Das macht mich glücklich.
Die ganze Sache mit dem Glück, vielleicht erklärt das auch den reißenden Absatz von Krimis. Netflix und Co. auch haben mir das Spiel mit der Angst mit True Crime Serien längst perfektioniert. Dr. Constanze Dennig, woher kommt diese Lust, die Faszination für das Böse? Darüber sprechen wir gleich in Teil 2.